Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Herzlich willkommen auch von meiner Seite und auch alle Gäste und die sich zugeschaltet haben online. Wir haben heute die Freude, weiterzumachen im Römerbrief. Und wir sind inzwischen in Kapitel 5 angelangt. Und ich lade uns ein, dass wir noch einmal zur Textlese aufstehen. Es sind zwei Verse heute mit der Überschrift Frieden mit Gott. Römer Kapitel 5, Vers 1 und 2. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Als Deutschland am 8. Mai 1945 kapitulierte, da brach großer Jubel in den Großstädten der Siegermächte auf. In London, in Paris, in New York strömten Hunderttausende auf Straßen und auf Plätze. Man tanzte, man jubelte, ließ Konfetti regnen und genoss einen unfassbar starken Moment kollektiver Freude. Ein US-Militärarzt schrieb Folgendes: The war is over. Der Krieg ist zu Ende. Und weiter schreibt er: Die Menschen begrüßen uns mit Tränen in den Augen, schmücken uns mit Blumen, grüßen und winken. Endlich war Frieden da. Auch Paulus bricht hier in Kapitel 5 des Römerbriefes in großen Jubel aus. Denn für den Glaubenden hat ein verheerender Krieg ein Ende gefunden. Wir hatten nämlich Gott angegriffen. Wir haben ihm den Krieg erklärt. Dabei haben wir uns maßlos überschätzt. In boshafter Absicht haben wir unsere Waffen auf ihn gerichtet. Wir zettelten einen Konflikt an und waren, wie Paulus in Vers 10 schreibt, Feinde von Gott. Um seine Gerechtigkeit und sein Wesen, seine Heiligkeit, all das, was ihn durch und durch ausmacht und definiert, um all das zu bewahren, hat Gott das nicht einfach nur hingenommen, unter den Teppich gekehrt und gesagt, na ja, das wird sich schon legen, sondern er hat aus vollkommener Gerechtigkeit, absoluter Ehrlichkeit und Reinheit geantwortet auf diesen Angriff. Diese Antwort ist sein schrecklicher Zorn. Gott ist uns drückend überlegen. Wir sind ewig verloren. Viele, insbesondere fromm daherkommende Menschen, versuchen durch Reparationszahlungen für den entstandenen Schaden aufzukommen. Wir wollen Gott besänftigen. Aber weder unser Verhandlungsgeschick noch irgendeine Wohltätigkeit macht es möglich, dass wir dieses Kriegsgeschehen beenden. Paulus schreibt in Epheser 2, wir hatten keine Hoffnung und waren ohne Gott in dieser Welt. Aber Gott hat den Status quo nicht festzementiert, sondern hat sich mit uns selbst durch seinen Sohn versöhnt. Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, Jesus Christus, zur Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus starb am Kreuz, um unsere Schuld, für die wir vollumfänglich verantwortlich sind, zu bezahlen. Wer nun im Glauben auf diesen Jesus blickt, wie wir es letzten Sonntag gehört haben, und dieses Kreuzesgeschehen für sich in Anspruch nimmt und sagt, Herr Jesus, vergib mir, ich habe einen Krieg mit dir angefangen. Ich glaube an dich und an deinen stellvertretenden Tod, dass du für mich bezahlt hast, der ist gerettet. Für den ist der Krieg beendet. Und deswegen jubelt Paulus hier. Denn wir können, und das ist die Botschaft, wir können allein aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden. In seinen Vorlesungen zum Römerbrief kommentiert Martin Luther diesen Text, einleitend zu Kapitel 5, wie folgt. Mit Frohlocken und in jubelnder Freude redet der Apostel in diesem Kapitel. In der ganzen Schrift findet sich kaum ein Text, der diesem Kapitel gleich wäre, wenigstens nicht in so ausgeprägtem Maß. Aufs Klarste beschreibt er hier Gottes Gnade und Barmherzigkeit, welcher Art und wie groß sie über uns ist. Jubel, Freude, Frohlocken, der Krieg ist vorbei und echter Friede ist da. Nun, Paulus beginnt hier in Kapitel 5 in unseren beiden Versen mit Segnungen, oder wir können auch sagen mit Früchten, die aus dieser Rechtfertigung, aus Glauben dir zukommen. An den kommenden Sonntagen, wenn wir weitergehen im Römer Kapitel 5, werden wir sehen, da sind noch viel mehr Segnungen. Aber in diesen ersten zwei Versen begegnen uns drei dieser Früchte, über die du dich heute Morgen freuen darfst und über die du jubeln darfst. Es ist erstens Frieden mit Gott. Es ist zweitens Zugang zu Gott. Und es ist drittens Hoffnung auf Gott. Erste Segnung: Frieden mit Gott. Vers 5 noch einmal. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Nun, ich möchte gleich zu Beginn auf einen wesentlichen Unterschied aufmerksam machen, nämlich den zwischen Frieden von Gott und Frieden mit Gott. Hier in unserem Text heißt es nicht, wir haben Frieden von Gott, sondern hier heißt es, wir haben Frieden mit Gott. Nun, Frieden von Gott ist großartig. Wenn dein Chef dir kündigt und du weißt nicht, wie du die Rechnungen zahlen sollst, die da schon im Postkasten auf dich warten und du plötzlich einen Frieden von Gott bekommst, dann kommt dein Herz zur Ruhe. Ein großer Segen. Frieden von Gott. Frieden von Gott kann dich auch erfüllen, wenn du krank wirst, eine böse Diagnose erhältst oder dir nahestehende Menschen von einem schweren Leid ergriffen werden und du bekommst so einen übernatürlichen Frieden von Gott. Oder ein Trost, wenn ein geliebter Mensch von dir gegangen ist. Das ist der Friede von Gott. Paulus beschreibt ihn im Philipperbrief so: Sorgt euch um nichts, schreibt er dort. Weder um unbezahlte Rechnungen, noch um eine böse Diagnose, noch um Einsamkeit, weil jemand dich verlassen hat, sondern flehe zu Gott, komme zu ihm mit Danksagung, bring deine Anliegen vor Gott. Und was sagt er dann? Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, der wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das ist Friede von Gott. Halleluja. Ist das gut, Frieden von Gott zu haben? Oh, das ist wertvoll. Aber an dieser Stelle geht es nicht um Frieden von, sondern um Frieden mit Gott. Bevor wir Frieden von Gott in Zeiten der Not und des Leides erwarten können, benötigen wir Frieden mit Gott. Denn wie kann ich Frieden von Gott erwarten, während ich mich noch im Krieg mit ihm befinde? Wir müssen das hier richtig sortieren. Du erwartest Segen von ihm. Und das ist verständlich. Doch hast du auch Frieden mit ihm? Nochmal Martin Luther. Darin liegt die menschliche Verkehrtheit, dass sie zuerst nach Frieden und danach nach Gerechtigkeit trachten. Darum finden sie ihn nicht, den Frieden. Die Welt ruft und hält Ausschau nach Frieden. Im besten Fall nach Frieden von Gott, aber will nicht einsehen, dass zuerst Frieden mit Gott nötig ist, bevor dein Herz mit Frieden von Gott gesegnet werden kann. Bei Gott gilt eine andere Reihenfolge. Die Bedingung für Frieden mit ihm ist, wie unser Text sagt, die Rechtfertigung aus Glauben. Er erwartet kein Werk, keine Tat oder religiöse Zeremonie von dir, sondern nichts anderes als schlichter Glaube. Die Voraussetzung für Frieden mit Gott ist Vers 5a, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind. Und die Folge ist, so haben wir Frieden mit Gott. Viele wollen Frieden von, aber wenige wollen Frieden mit Gott. Nun, vielleicht sagst du jetzt, wenn du das hörst, ich wusste gar nicht, dass ich im Krieg mit Gott bin. Und das ist auch nicht verwunderlich, weil das selten so gesagt wird. Zumindest zu selten von vielen Kanzeln. Vielleicht darf ich dir ganz kurz erklären, wie die Lage ist. So eine kleine Übersicht dir mal geben. Und das hilft uns auch, dass wir uns erinnern, wo wir hier im Römerbrief uns jetzt gerade befinden. Die Bibel sagt, dass wir von Natur aus Feinde Gottes sind. Diese Feindschaft ist durch unsere Sünde entstanden. Der Mensch ist, wie Paulus in Kapitel 1 beschreibt, Vers 29 bis 31, der Mensch ist voller Ungerechtigkeit, voller Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug, Tücke. Wir sind Prahler, erfinderisch im Bösen, unverständlich, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Und die Bibel sagt, da ist niemand von ausgenommen. In Kapitel 2, Vers 1 derselbe Paulus, darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist. Egal, wo du herkommst, wie du sozialisiert bist, was dein Hintergrund ist, niemand ist ausgenommen. Wir alle kommen unter diese Anklage. Aber aufgrund, Paulus weiter in Kapitel 2, deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens hast du jetzt ein Problem. Du häufst dir nämlich, je mehr du dich in dieser Sündhaftigkeit bewegst und dich nicht Gott zuwendest, du häufst in der Zeit dir Zorn an, selbst Zorn an für den Tag des Gerichts und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes, der jedem nach seinem Werk vergelten wird. Ja, das ist das, was wir hier als Konflikt sehen. Häufig hören wir vom lieben Gott, dem trauen wir nicht zu, dass er konsequent dem Straftäter folgt und ihn belegt mit Konsequenzen. Aber das ist die Lage. Es herrscht tatsächlich Krieg zwischen uns und Gott. Wir neigen dazu, ihn zu hassen. Wir wollen niemanden, der uns sagt, was gut und recht ist, sondern wir wollen autonom sein. Wir weisen ihn als unseren Herrn ab. Doch in seiner Gnade, motiviert aus vollkommener Liebe, sandte Gott seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, der stellvertretend für den Sünder die Gebote Gottes hielt und unschuldig an das Kreuz als ein Opfer ging. Der berühmte Vers aus Johannes 3, Vers 16 macht es klar, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. In diesem Friedensschluss also spielt Jesus Christus die entscheidende Rolle. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Dieser Friede mit Gott wird durch unseren Herrn Jesus Christus erreicht. Es ist seine Vermittlung. Es ist seine Person. Es ist sein Werk. Wir hatten keine Möglichkeit, Wiedergutmachung zu leisten. Stattdessen leistet Gott selbst die Wiedergutmachung in der Person seines Sohnes. Die Reparationszahlungen sind zu hoch für uns. Wir können sie nicht schultern. Und so hat er die Begleichung der Schuld selbst übernommen und alles getan, was notwendig ist, um Frieden zu stiften zwischen Gott und zwischen dir. Deshalb sagt Paulus, der Friede mit Gott ist jetzt das Ergebnis deiner Rechtfertigung. Für den Glaubenden gilt, du bist nicht länger sein Feind. Du bist jetzt nicht nur sein Freund, sondern sogar sein Kind, aufgenommen in die Familie des Vaters. Und es ist ein dauerhafter Friede. Als die Menschen in London, New York und Paris und an vielen Orten der Erde das Ende des Zweiten Weltkriegs feierten, war dieser Friede nur vorübergehend. Es dauerte nicht lange, da wurde ein neuer Krieg angezettelt, der eiserne Vorhang errichtet und ein kalter Krieg begann und unzählige Kriege schlossen sich an. Menschlicher Friede ist nicht dauerhaft. Wenn aber Gott dir in Jesus Christus den Frieden erklärt, dann ist der Krieg wirklich vorbei. Er wird nie wieder sein Schwert gegen seine Kinder erheben. Denn sein Schwert hat einmal seinen Sohn getroffen. Der hat vollständig bezahlt. Und weil du an diesen Sohn glaubst, hast du nun sogar ewigen Frieden mit Gott. Das Ende der Feindschaft zwischen dir und deinem Schöpfer. Das ist die erste Segensfrucht, der Rechtfertigung aus Glauben, Frieden mit Gott. Halleluja. Amen. Dann haben wir hier eine zweite Segnung. Das ist Zugang zu Gott. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Dieser Zugang zu Gott steht in einem unmittelbaren Verhältnis mit dem Frieden mit Gott. Wir dürfen das nicht auseinander dividieren. Denn es ist wichtig, dass wir bedenken, der Friede mit Gott ist nicht eine Art Betäubung. Ja, das ist, was Menschen häufig, wenn sie die Realität nicht mehr aushalten, tun. Übrigens auch viele Soldaten an Frontabschnitten oder Menschen, die unter Kriegsgeschehnissen in der Realität leiden. Vielfach betäuben sie die Realitätswahrnehmung mit Drogen oder Alkohol. Man hält es schier nicht mehr aus. Das ist aber kein Frieden. Das ist Kaschieren von bösen Umständen. Der Frieden mit Gott ist kein Betäubungsmittel, ist auch in erster Linie keine emotionale Regung, die sich in deinem Herzen breit macht, sondern es ist eine objektive Wahrheit. Ich sage nicht, dass aus dieser objektiven Wahrheit nicht auch emotionale, warme Gefühle entstehen. Absolut. Aber unsere Gefühle sind manchmal so und manchmal so. Es ist eine objektive Wahrheit. Wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du gerechtfertigt aus Glauben und die Frucht davon ist Frieden mit Gott, egal was passiert. Steht fest. Egal wie du dich fühlst. Gott hat dir die Hand gereicht und Frieden mit dir geschlossen. Der Frieden mit Gott ist keine psychologische oder emotionale Entlastung in Stresssituationen, sondern er ist echt und tragfähig. Warum? Das ist der Punkt. Weil durch den Frieden mit Gott eine neue Beziehung entstanden ist. Zwischen dir und ihm. Es ist eine Beziehung. Auch das ist die Folge der Rechtfertigung aus Glauben. Der Friede zwischen Gott und dir ist nicht in erster Linie eine emotionale Veränderung deiner Wahrnehmung, sondern vielmehr eine objektive Realität. Denn im Kern und Wesen ist Frieden mit Gott die Wiederherstellung einer Beziehung zwischen dir und ihm. Das wird deutlich in dem Folgevers, noch einmal 5 und 6. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch was? Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Okay? Du hast Zugang erlangt zu der Gnade, in der du stehst. Dieser Zugang zur Gnade, die in Jesus Christus vollumfänglich verkörpert wird, ist alles andere als selbstverständlich. Verfeindete Parteien, die telefonieren ja noch nicht mal miteinander. Da sind ja häufig alle Kommunikationskanäle gekappt. Und wenn denn mal der eine zum Hörer greift und der andere abnimmt, reagiert nach dem Auflegen, der andere im Osten, indem er wieder neue Raketen schickt. Zugang in die Nähe, in die Gemeinschaft ist zwischen verfeindeten Parteien schlicht nicht möglich. Und so ist es auch zwischen uns und Gott. Nachdem Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen aßen und sich somit gegen Gottes Gebot stellten, wurden sie aus dem Garten Eden vertrieben. Ihr wisst es, dann wurden Wachen postiert und es gab kein Zurück. Die Distanz zwischen ihnen und Gott wurde dadurch sichergestellt. Später ließ Gott Gnade walten und versprach Israel am Berg Sinai, dass er doch unter ihnen wohnen will. Was für eine Ankündigung. Nicht nur in einer Rauch- und Feuersäule, sondern ich will Wohnung machen. Baut mir ein Zelt, eine Hütte, eine Stiftshütte und ich will wohnen unter euch, inmitten des Lagers. Aber selbst als Gott das ankündigte, war der Zugang nicht wirklich frei. Wir haben es in dem Studium des zweiten Moses gelernt. Es gab einen Vorhang, der das Allerheiligste vom Heiligen trennte. Der normale Israelit kam nicht einfach rein, hatte keinen Zugang, sondern es musste Vertretung her durch einen hohen Priester, der einmal im Jahr, nachdem er eine komplexe Reinigung über sich ergehen hat lassen hat und ein Opfer, was er geschlachtet hat und Blut, was er besprengt hat, durfte er einmal im Jahr hinein, um Sühnung für das Volk zu erbeten. Es war kein Zugang für jeden, der wollte. Das Hindernis zwischen Gott und Menschen musste beseitigt werden. Auch im Tempel später hing so ein Vorhang. Aber als Jesus am Kreuz starb, zerriss er. R.C. Sproul hat Folgendes gesagt: Es war, als hätte eine riesige Hand vom Himmel herabgereicht und den Vorhang wie ein Stück Papier zerrissen. Es war ein schwerer Vorhang. Das Hindernis zwischen Gott und Mensch wurde durch Jesus beseitigt. Unsere Sünden wurden gesühnt. Die an Jesus Christus glauben, sind nun gerechtfertigt und die Frucht der Rechtfertigung ist der Zugang zur Gnade, in der du jetzt stehst. Der Zugang zum Vater durch Jesus Christus, was nichts anderes ist als Gnade. Wir können in seine Gegenwart kommen, immer, täglich. Durch den Glauben ist eine neue Beziehung entstanden. Die Entfremdung und Barrieren sind abgebaut. Du stehst nun in der Gnade und in dieser Gnade hast du Zutritt zum Vater. Diese beiden Segnungen, Frieden mit und Zugang zu Gott, stehen also im Zusammenhang. Das erklärt, warum Frieden mit Gott nicht emotionalen Schwankungen unterworfen ist, denn es bezeichnet eine Beziehung zu Gott. Und aus dieser Beziehung zu Gott kann auch ein emotionaler Segen kommen, aber der Friede Gottes selbst ist eine neue Beziehung zum Vater. Und diese Beziehung, lieber Bruder, liebe Schwester, die du durch die Rechtfertigung aus Glauben geschenkt bekommen hast, dieser Zugang, der kann dir nicht genommen werden. Kein Mensch kann ihn dir nehmen, weil kein Mensch ihn dir gegeben hat. Gott hat dir sie gegeben. Auch Umstände können diese Beziehung nicht verändern oder ablösen. Sie entsteht nicht, weil alles gut läuft. Sie ist nicht abhängig von den Beziehungen in deiner Familie oder ob du im Beruf Erfolg hast oder nicht. Selbst wenn es in der Gemeinde gut läuft, heißt das noch lange nicht oder auch mal schlecht läuft, dass in irgendeiner Weise diese Beziehung, dieser Zugang unterbrochen ist. Dieser Zugang zu Gott, dem Vater, durch die Rechtfertigung aus Glauben, hat eine reale Folge und Wirkung auch für dein Leben. Weil du aus Glauben gerechtfertigt bist, kannst du nun zuversichtlich zu Gott kommen. Du hast Zugang zu ihm. Der Hebräerbrief und auch Paulus im Epheser beschreiben diesen Zugang mit anderen Worten. Da kommen wir zu einer Anwendung jetzt. Vielleicht sagst du, oh, das ist jetzt ein bisschen theologisch und so. Was heißt das für mich und so? Pass auf. Geduld, Geduld. Was heißt das für dich? Du glaubst Jesus Christus. Amen. Ja. So lala. Du glaubst Jesus Christus. Amen.
Amen.
Amen. Du glaubst Jesus Christus. kein Werk, sondern dieser Glaube wird dir zur Gerechtigkeit zugerechnet. Folge ist, du hast Frieden mit Gott und du hast Zugang zu Gott. Okay? Könnt ihr folgen? Amen. Ja, Zugang zu Gott. Dieser Zugang zu Gott wird von der Bibel auch immer wieder in Kontext gesetzt mit unserem Gebet. Wir kommen vor den Thron Gottes mit unseren Bitten, mit unserem Flehen und mit unseren Danksagungen. Halleluja, das war vorher nicht möglich, weil wir getrennt waren. Aber Christus hat durch seinen Tod den Vorhang zerrissen. Wir kommen zu ihm mit unseren Anliegen. Hebräer 10, folgendes steht dort. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens. Also du kannst, die Frucht der Rechtfertigung aus Glauben ist, ich kann mit völliger Gewissheit im Herzen in das Heiligtum durch Jesus Christus treten vor Gott, dem Vater, und ich bringe ihm alles, was mich bewegt. Paulus schreibt im Epheser 3, Vers 12, indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Das bedeutet, du darfst als eine Anwendung zuversichtlich zu Gott, dem Vater, gehen und voller Hoffnung und Zuversicht beten, eintreten, Gemeinschaft haben mit ihm, ihm sagen, was dein Herz bewegt. Du kannst vertrauen, weil du durch den Glauben Zugang zur Gnade hast, dass er dich hört und deine Gebete gemäß seinem Weise, gemäß seines vollkommenen Willens erhört. Nun, natürlich können wir auch aus falscher Motivation beten, und das tun wir auch oft, wenn wir irgendwelche Wunschlisten Gott vorlegen. Aber wenn wir gemäß dem Willen Gottes beten, können wir darauf vertrauen, dass er uns hört und unsere Gebete erhört, weil wir haben eine Frucht der Rechtfertigung des Glaubens, das ist der Zugang zur Gnade, Zugang in die Gegenwart des Vaters. Martin Luther hatte einen guten Freund und Assistenten namens Friedrich Myconius. Eines Tages wurde Myconius krank und man erwartete, dass er innerhalb weniger Tage sterben wird. Auf seinem Kranken-Todesbett schrieb dieser Myconius noch einen liebevollen Abschiedsbrief an Luther. Und als Luther diesen Brief erhielt, setzte er sich sofort hin und schrieb eine Antwort. Und die Antwort liest sich wie folgt. Und jetzt hör mit den Ohren von 1520, okay? Nicht mit 2020. Antwort Luther an Myconius, der im Sterben liegt. Ich befehle dir, im Namen Gottes zu leben. Denn ich brauche dich noch für das Werk der Kirchenreform. Amen, ja. Der Herr wird niemals zulassen, dass ich höre, dass du tot bist, sondern er wird dir erlauben, mich zu überleben. Dafür bete ich. Das ist mein Wille und mein Wille geschehe. Moment, der Satz ist noch nicht zu Ende. Das ist mein Wille und mein Wille geschehe, denn ich suche nur die Ehre Gottes. Okay, das ist ein ganz entscheidender Zusatz. Ihm zur Ehre, mir zu gut. Amen. Ja, ja. Haben wir auch vorhin gesungen. Ich befehle dir, im Namen Gottes zu leben. Das ist ein Beispiel. Ah, bitte. Und ich glaube, wir verstehen uns richtig. Es geht hier nicht um irgendwelche abstrusen Wünsche, die wir gerne mal erfüllt haben wollen. Hier geht es um eine Kirchenreform. Hier geht es um Gottes Handeln im Verlauf der Weltgeschichte, wenn du so willst. Aber auch du und ich, wir dürfen Mit Zuversicht, haben wir doch gehört, wir haben Zugang zum Vater. Wir dürfen mit Zuversicht beten. Ich befehle dir, im Namen Gottes zu leben. Luthers Gebet kam von Gott und war daher wirksam. Obwohl Mykonius bereits seine Sprache verloren hatte, als Luthers Brief eintraf, erholte er sich innerhalb kurzer Zeit und lebte noch 6 Jahre, 2 Monate länger als Luther. Er hat ihn überlebt. Schau mal, weißt du, wir kommen ja dahin. Wir können nicht in einer Predigt alles behandeln, aber wenn du mal hineinschaust, dann steht ja in Vers 3, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden und so weiter. Da kommen wir ja noch hin. Das ist eine weitere Frucht der Gerechtigkeit aus Glauben, in den Leiden standhaft zu sein. Und ja, Gott handelt so und so. Aber hier geht es jetzt um die Zuversicht, mit der du Gott, dem Vater, begegnen darfst in Demut, aber in Christus. Weil du weißt, ich bin es nicht, sondern ich bin gerechtfertigt durch den, der sein Leben für mich gab, der für mich ist, der mich sieht, der mich liebt, der mich kennt, der meine Bedrückungen weiß. Und ich bitte ihn, Herr, tue du, wie es dir gefällt und hilf mir. Du hast Zugang zu Gott, der jetzt nicht mehr dein Feind, sondern dein Vater ist. Halleluja. Dritte Segnung, zuletzt noch. Wir haben gesagt, Frieden mit Gott, Zugang zu Gott und dann auch noch Hoffnung auf Gott. Nochmal unser Text, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wir rühmen uns. Das ist jetzt nicht ein menschliches Prahlen, sondern es ist ein kräftiger Ausdruck für Freuen. Hoffnung und Freude sind eng miteinander verbunden. Die Frucht der Rechtfertigung aus Glauben ist eine freudige Hoffnung, die du hast. Aber diese freudige Hoffnung ist nicht die Hoffnung, die wir normalerweise in der Gesellschaft und Welt als Hoffnung verstehen. Ein Lexikon sagt, Hoffnung ist die Zuversicht, Erwartung, dass etwas Gutes eintritt oder sich günstig entwickelt. Das ist nicht die Hoffnung, von der hier die Rede ist. Für unsere Gesellschaft ist Hoffnung oft nur ein Wunsch und eine Sehnsucht, die sehr ungewiss sind. Die Hoffnung der Bibel aber, die dir zuteil wird durch die Rechtfertigung aus Glauben, ist gewiss. Warum? Weil sie durch das Versprechen Gottes, der nicht lügen kann, bestätigt wird. Deine Hoffnung basiert auf den Zusagen Gottes und sein Reden ist Ja und Amen. Deswegen ist deine Hoffnung nicht eine Unsicherheit, sondern eine Gewissheit. Die Hoffnung wird in uns durch das Wirken des Heiligen Geistes bestätigt. Diese Hoffnung ist ein Anker für deine Seele. Diese Hoffnung ist beständig, sie ist vertrauensvoll, sie ist solide. Und weil wir diese Hoffnung haben, die wirklich eine Gewissheit für die Zukunft ist, haben wir Anlass zur Freude. Du hast Hoffnung. Hoffnung durch die Rechtfertigung aus Glauben. Wir freuen uns über unsere Hoffnung auf, wie es heißt, die Herrlichkeit Gottes. Herrlichkeit ist die Schwere Gottes in seiner ganzen Majestät, die wir dann eines Tages voll und gänzlich sehen und erben werden, wenn wir bei ihm sein werden und werden, wie er wird, wie er ist. Die Herrlichkeit, Majestät, Schwere Gottes, der ein Reich aufrichtet des Friedens, in dem es kein Schmerz, kein Leid und kein Geschrei mehr gibt, sondern alle deine Sehnsüchte ein für alle Mal befriedigt werden in Gott selbst. Okay, und dann wird das, was dich heute belastet und niederreißt, plötzlich aus einer ganz anderen Perspektive gesehen, weil, Moment, durch Christus und den Glauben an ihn bin ich gerechtfertigt und die Folge dessen ist, ich habe eine feste Hoffnung. Nun sagst du, wie fest ist die Hoffnung? Ich möchte kurz einige Bibelstellen ansprechen, die uns diesen Zusammenhang zwischen Hoffnung und Gewissheit in der Bibel deutlich machen. Apostelgeschichte 2. Zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Okay, siehst du das? Hier ist die Hoffnung, eine sichere Gewissheit, dass du leben wirst. 2. Korinther 1, Vers 7. Und unsere Hoffnung für euch ist gewiss. Kolosser 1, Vers 4. Da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel. Da ist nichts Unsicheres. Titus 1, 2, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Die Hoffnung auf das ewige Leben ist nichts anderes als Gewissheit auf das ewige Leben. Warum? Weil Gott es verheißen hat und der kann nicht lügen. Hebräer 6, diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seelen, der auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang, das ist ins Allerheiligste, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist. Hoffnung, und das ist die Gewissheit, dass Christi Tat für dich zählt und er den Zugang zum Vater geschaffen hat. 1. Petrus 1, Vers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Lieber Bruder, liebe Schwester, wie geht's dir? Bist du heute Morgen bedrückt? Würdest du sagen, ich bin hoffnungslos? Ich verstehe das. Es gibt Dinge, die können uns in die Verzweiflung treiben. Aber heute Morgen kommt Gott zu dir und sagt, mein Kind, du bist gerechtfertigt aus Glauben und eine Frucht davon ist, du hast eine gewisse Hoffnung, eine feste Zuversicht. Du wirst den Tod nicht sehen, du wirst leben. Christus hat bezahlt. Du hast durch ihn Zugang zum Vater. Da ist ein Anker in deiner Seele, inmitten der Turbulenzen und des Windes und des Sturmes in dieser Welt. Du hast Sorgen vor Kriegen, du hast Sorgen vor Morgen, du hast Sorgen vor Krankheit, du hast Sorgen vor dem Tod, da ist eine Hoffnung und die ist gewiss. Wir rühmen uns dieser Hoffnung, wir feiern diese Hoffnung, wir jubeln über diese Hoffnung. Das ist, was Paulus hier macht. Er freut sich über die Früchte der Rechtfertigung aus Glauben. Diejenigen, die gerechtfertigt sind, die hoffen mit großer Zuversicht auf ihre endgültige und vollständige Verherrlichung und sind sich gewiss, und das möge uns in diese Woche begleiten, gewiss darüber, dass ich Frieden mit Gott habe, Zugang zu Gott habe und Hoffnung auf Gott habe. Möge es unsere Herzen ermutigen. Amen. Vater, so danken wir dir für die Segnungen der Rechtfertigung aus Glauben. Und dass das sich ja so runterbricht in unser Leben hinein. Wir haben so viel angesprochen heute Morgen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist das, was du in den Herzen aktivieren willst, aktivierst. Sei es, dass Menschen heute das erste Mal verstehen, ich bin im Krieg mit Gott, ich brauche Frieden. O Herr, wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du das Herz solcher Menschen berührst und mit Glauben beschenkst, nachdem du sie erweckt hast, sodass sie sagen, ja, Jesus ist für mich gestorben, ich tue Buße und ich glaube und der Friede kommt und ich darf mit Gott im Frieden leben. Danke, Herr, für Zugang zum Heiligtum in deine Gegenwart, auch dass wir mit Zuversicht beten dürfen. Ich bitte dich auch für das Abendmahl und auch gleich das Krankengebet, Herr, dass wir in deinem Sinne voller Demut, aber auch Entschlossenheit und großer Erwartung beten, dass du deine Hand bewegst, zu deiner Ehre, nicht zu unserer Ehre. Schenk du den Niedergeschlagenen Hoffnung, eine Gewissheit, du lebst und dein Wort ist wahr und du stehst dazu. Amen.